bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Da sind wir wieder. Schön, dass ihr dabei seid. 8. Folge, kein bisschen totenstill. Und ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Volker, stimmt, oder?
Ja, perfekt. 8. Folge, genau.
Ja, mal gucken. Also ich hoffe ja, dass wir noch sehr viele Folgen aufnehmen werden. Ob ich dann irgendwann, wenn wir das Dutzend voll haben, noch weiterzähle, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann freiwillig aufhören damit. Ah, sehr schön. Volker, du bist eigentlich schon so ein bisschen in Urlaubsstimmung, oder? Wie lange hast du noch?
Ja, wenn so J will, fahren meine Frau und ich am Sonntag. Besser gesagt, ich fahre, meine Frau macht Urlaub und ich fahre dahin, wo meine Frau möchte.
Ja, das ist genau klassisch geregelt bei euch.
Ne? Ja, das ist noch richtig traditionell.
Dann nehmt ihr euch noch mal ein paar Wochen raus, bevor der Herbst losgeht. Jetzt muss ich dich mal fragen, meine Oma hat früher immer gesagt, oh, wenn der Herbst losgeht, wenn die Uhren erstmal umgestellt sind und so im November, da sterben sie alle. Mhm. Also das sagt man so flapsig dahin. Was sagt der Bestatter?
Die alten Leute haben früher immer gesagt, wenn die Blätter fallen und wenn sie kommen, da sterben die meisten Leute. Also sprich im Frühjahr und dann im Winter rein. Ja, mag sein, aber die Medizin ist ja auch besser geworden wie früher. Es sterben ja heute auch nicht mehr so viele am Herzinfarkt und was weiß ich. Und das hat sich schon ein bisschen geändert über das Jahr hinaus. Aber tatsächlich ist in den dunklen Monaten passiert mehr.
Okay, also dann hast du jetzt auf jeden Fall erstmal eine kleine Auszeit vor dir. Mhm. Wie steht's um deine Azubis? Wie weit sind die? Wann siehst du die nochmal in diesem Jahr?
Von unserem Betrieb, die sehe ich noch.
Ja, die siehst du, aber ich meine die in Münnerstadt, die du ja auch so ein bisschen betreust.
Ja, die sehe ich ja regelmäßig. Das sind ja immer neue Gruppen. Die Gruppen, die ich schon habe, die habe ich schon immer für eine Woche und bereite die quasi darauf vor. Das ist ähnlich wie bei einer Fahrschule, wer einen Führerschein hat, darf fahren, kann es aber noch nicht. Und so bereite ich die eigentlich aus der Praxis für die Praxis auf ihr Berufsleben vor.
Ne? Ach, das sind immer jede Woche dann, also wenn du dann da bist eine Woche, sind es immer ganz neue, frische, ja, die irgendwo aus Deutschland kommen.
Ja. Mhm. Aber ja, das macht das ja auch so spannend, so verschiedene Charaktere, verschiedene Einstellungen, die kommen ja deutschlandweit. Man sieht das mal, oder man merkt halt oft auch die unterschiedlichen Regionen. Ich muss wohl sagen, ich arbeite irre gerne mit denen zusammen. Macht immer viel Spaß und das ist jetzt für mich ja auch, hält mich auch ein bisschen jünger, muss man mal fair bleiben. Ne?
Da können wir eigentlich direkt anschließen an das Thema, das ich heute mit dir bequatschen wollte. Und da geht es um den Bereich Seelsorge.
Ja.
Erstmal sprechen wir darüber, Seelsorge für Angehörige. Mhm. Inwiefern hast du da Einfluss drauf? Also du selbst als Bestatter bist ja kein Seelsorger.
Nein, ich bin kein Seelsorger, aber Trauerpsychologie ist uns jetzt natürlich auch nicht fremd. Da sind wir auch drauf geschult worden. Und zum gewissen Grad kriegen wir die Leute schon eingefangen. Das ist aber auch, man muss sich halt Zeit nehmen. Das ist ja immer, was ich sage, der größte Faktor beim Tod ist immer der Zeitaufwand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich quatsche ja gerne mit den Leuten, von der Seite her passt das. Wenn ich merke, dass ich sie nicht eingefangen kriege, dann berate ich die natürlich auch diesbezüglich, dass dann professionelle Hilfe am Start ist. Und da lassen die Leute sich aber auch drauf ein, ne? Weil die vertrauen mir ihren Verstorbenen an, die vertrauen mir an, wie man die Beerdigung macht. Man wird ja auch für diese Zeit so ein Stück weit Begleiter der Familie und auch Berater. Und wenn ich dann sage, so, weißt du was, jetzt machen wir mal so rum, wir holen mal einen Profi oder mit ins Boot, dann machen sie das auch.
Also ich stelle mir das so vor, deswegen spreche ich da auch nochmal deine Azubis an, weil ich glaube, dass das ja ein ganz wichtiger Punkt ist, der zur Ausbildung eines Bestatters, einer Bestatterin dazugehören muss. Wie verhaltet ihr euch, wie verhältst du dich, wenn da Angehörige zu dir kommen, die wirklich völlig von der Rolle sind, sage ich mal, also die sich, wo du merkst, die kriegen sich gar nicht mehr gefangen?
Du redest jetzt von Angehörigen.
Ja, da rede ich von den Angehörigen.
Das ist, wenn ich da mitkriege, dass die ganz von der Rolle sind, wie gesagt, da hole ich professionelle Hilfe. Aber
was ist das dann? Ruft man dann die Kirche an? Ist in der Regel da ein Seelsorger? Oder wie
wenn das jetzt helfen würde, selbstverständlich, wenn ich jetzt mitkriege, jetzt wird der kirchliche Beistand oder die kirchliche Seelsorge helfen, natürlich. Das muss man den Leuten ja auch, im Gespräch kriegt man das ja mit. Wir haben ja auch schon mal über Glaube und Halt gesprochen. Wenn die Kirche da helfen kann, da sind die auch immer wieder bereit zu. Ja, selbstverständlich rufe ich auch die Kirche an. Es gibt aber auch diese ausgebildeten Seelsorger. Es gibt, die haben wir ja auch alle Notfallnummern von. Und wenn es gar nicht anders geht, ja, dann muss man mit dem Arzt gesprochen werden. Ne? Das darf man sich auch nicht selber überschätzen und sagen, dann kriege ich schon wieder hin und morgen ist wieder alles gut. Das wird so nicht kommen. Ne? Da bin ich schon Profi genug, dass ich weiß, so hier ist meine Grenze. Jetzt holen wir mal Profis. Ne? Und wie gesagt, da ist es mir eigentlich auch egal, ob es jetzt Kirche ist. Das hängt ja von dem Angehörigen ab. Du musst ja ein Gefühl dafür entwickeln, wie kann ich dem Angehörigen helfen? Ne, wenn dann, wie gesagt, dann lotet man schon aus und dann ist ja bei mir auch ein bisschen Berufserfahrung schon dahinter. Ne?
Zeichnet das auch einen guten, kompetenten Bestatter aus, dass er genau in solchen Situationen auch Hilfe weiß und Angehörige da auch unterstützt?
Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Das ist ja, was ich immer sage, weg von diesen Wald- und Wiesenbestattern und Sargverkäufern. Heute ist der Beruf des Bestatters ja viel umfangreicher. Das ist ja, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Das sind 3 Jahre Ausbildung und die haben das auch wirklich in sich. Ne? Und da ist auch so Trauerpsychologie, wird auch ganz groß geschrieben. Darum ist es ja wichtig, dass dann ein Lehrberuf ist und zum Glück hoffentlich bald auch die Meisterpflicht kommt, weil da müssen schon Profis ran. Und wenn jetzt einer nur darauf bedacht ist, irgendwie einen Sarg zu verkaufen oder was weiß ich, der würde noch nicht mal merken, dass das Gegenüber abrutscht. Ne, das muss man auch mal sagen. Da braucht man Profis. Und so wie ich in meinem Bereich ein Profi bin, braucht man auch im psychischen Bereich, im psychologischen Bereich einen Profi. Das brauchst du in allen Fällen immer, ne?
Da kann man den Spieß ja auch mal umdrehen an der Stelle, denn ihr seid ja nun mal auch ganz oft diejenigen, die als erstes an einen Ort gerufen werden. Wenn jemand verstorben ist, seid ihr diejenigen, nachdem vielleicht Einsatzkräfte alles gegeben haben, bei einem Verkehrsunfall oder wo auch immer. Es gab jetzt gerade diesen tragischen Vorfall hier in NRW, wo ein junges Mädchen, 14 Jahre, durch einen, ja, durch Tragik einfach von einem Regionalexpress erfasst wurde. Da standen ganz viele Menschen, die haben diesen Unfall leider live miterleben müssen. Anschließend kamen ja auch Feuerwehr und Einsatzkräfte und es war in den Beiträgen darüber ganz viel die Rede davon, dass alle seelsorgerische Hilfe brauchten. Also sowohl diese Menschen, die da an der Haltestelle standen, als eben auch die Feuerwehrleute und Einsatzkräfte. Ich stelle mir die Frage, wer kümmert sich eigentlich in solchen Situationen um euch? Weil ihr seht da ja auch
so
Dinge.
Das ist ein ganz wunden Punkt an. Ja. Das kann ich aber sagen. Ich mache weit über 30 Jahre habe ich für die Polizei gefahren. Einmal hier im Kreis, aber auch in der Stadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich immer gestört. Dann ich bin selber auch hier bei der Feuerwehr und da wird sich auch gut drum gekümmert, wenn irgendwas ist. Deske, habe ich dir erzählt, haben wir auch Profis, wenn mal was ist. Aber wenn man jetzt mal die Medien einschaltet, dann sieht man solche böse Sachen wie in Solingen oder Berlin damals. Immer wenn solche Sachen passieren, entweder mit dem Zugunglück, dann hörst du immer die Sanitäter und die Rettungskräfte und die beteiligten Notfallseelsorger und dann siehst du die ganzen Autos da kommen, die Bestattungswagen, die fahren rein, fahren raus und ich habe es viele, viele tausend Mal schon gemacht. Dann gehst du da rein, machst deine Arbeit, genauso wie ein Feuerwehrmann, genauso professionell wie alle anderen, die da arbeiten. Ganz ehrlich, beruflich bin ich noch nie gefragt worden, brauchst du Hilfe? Irgendwann mal bei mir so selber, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und dann haben wir auch ein bisschen perfektioniert. Und wo ich eine Riesensorge drum habe, ist tatsächlich, wir haben ja einen riesen Zulauf in unserem Beruf. Viele, viele junge, gute Menschen, die den Beruf jetzt von der Pike auf anlernen. Ja, da muss die Gesellschaft bitte schön auch ein bisschen umdenken. Ne? Wenn da der Bestattungswagen kommt, sitzen da 2 bis 3 Menschen drin, die das beruflich machen, genauso wie der Polizist vor Ort, genauso wie der Feuerwehrmann, der Rettungssanitäter oder wer sonst gerade vor dem Ort ist. Ich finde das eigentlich sehr fragwürdig, wo ist denn die Hilfe für die Leute? Ne? Und wir haben ja auch wirklich tolle Leute mittlerweile am Start. Ich habe da große Glück, dass ich viele ausbilden darf und auch viele weiterschulen darf. Da sind wirklich gute Menschen unterwegs. Ja, das ist so ein Punkt einer, ja, wer hilft denen?
Jetzt könnten ja Laien sagen, ja gut, der Bestatter erstens mal sieht er ja ständig verstorbene Menschen. Und
der Feuerwehrmann auch.
Der muss ja jetzt nicht damit leben, dass er diesen Menschen jetzt nicht mehr retten konnte, wie das zum Beispiel bei einem Feuerwehrmann wäre. Was antwortest du da?
Das kann ich ja sagen. Wer führt dann im Anschluss mit den Angehörigen die Beratung? Wer taucht dann bitte schön mal so richtig in das Elend ein? Wer muss denn die Familie da auffangen, wenn irgendwas ist? Das ist dann aber auch immer direkt meine Antwort. Dann hat mir mal einer vorgeworfen, ja, aber du verdienst ja dein Geld damit. Da habe ich aber steif einen umgefallen. Weil, ja, was ist da mit den anderen? Die verdienen auch Geld. Seele ist Seele, Psyche ist Psyche. Und wenn die mal irgendwann auf ist, ja, dann haben wir ein Problem. Ne? Die kannst du mich nicht mehr flicken. Das Problem ist ja, wenn einer durch die Gegend läuft und da hat sich das Bein gebrochen. Jeder sieht den Gips. Aber guck mal nicht in die Köpfe rein. Ne? Da siehst du aber noch mehr Elend. Und dann ist so etwas mit Störung, wo ich auch wirklich mal so an die Gesellschaft mir die Frage stelle, Leute, die Bestatter, die da unterwegs sind, die können auch nichts für das Elend, was da gerade so passiert ist. Und die sind auch nicht
wirklich auch keine Maschinen, drüber. Ne?
Ja, ja. Das sind aber Menschen, die da sitzen, die meisten grundehrlich sehr tapfer und machen ihre Arbeit. Aber wenn die Türe dann zugeht, sitzen die aber oft allein im Kämmerlein. Ne? Das ist nicht gut.
Ja, man hört es dir auch raus. Du sprichst natürlich auch aus persönlicher Erfahrung. Erinnerst du dich an Situationen, wo du natürlich, dass du hast da jetzt nichts mit diesem Menschen direkt zu tun, du bist jetzt nicht verwandt oder verschwägert oder sonst irgendwas, aber wo du einfach Fälle mit nach Hause genommen hast? Erinnerst du dich an sowas?
Das ist mir regelmäßig passiert. Ich bin mal gerufen worden, dann ist ein Vater völlig ausgeflippt und hat seine Kinder regelrecht totgeschlagen. Ne? Da war nicht mehr viel dran an die armen Kinder. Dann kommst du da hin, dann Blitzlichtgewitter, Kamera hier, Kamera da. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich mich sogar so ein bisschen geschämt habe, dass ich die Arbeit da gemacht habe, weil ja der Bestatter oft auch in eine Ecke reingedrückt wird, wo der gar nichts zu suchen hat. Darum bin ich ja so dafür und bin auch heilfroh, dass der Verband da so klar Schiff macht, dass es endlich mal eine Meisterpflicht gibt, dass der Beruf endlich auch mal dahin kommt, wo er hingehört.
Mehr Anerkennung.
Und bestimmt nicht am Rand und in der dunklen Ecke. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, hört man immer wieder raus, nur weil die Menschen Angst davor haben. Aber da kann ich ja jetzt nichts für. Sterben müssen wir ja alle mal. Aber der Beruf, der steht immer in der Ecke, wo der gar nichts zu suchen hat. Achtet mal drauf, was ein Bestatter alles leisten muss. Ne? Das ist ja nicht nur die Überführung. In meinem Fall, ich bin ja auch noch drauf spezialisiert, zu rekonstruieren. Dann kommt die Trauerbegleitung. Dann kommt die Beratung, die Gestaltung der Trauerfeier. Das sind schon viele Stunden, was man mit der Familie da zu tun hat. Und das nimmst du mit nach Hause. Und wenn mir einer sagt, der würde es nicht machen, dann lügt er. Das kann ich aber jetzt schon versprechen. Das nimmt man mit.
Also gerade, wo du diese zwei Kinder angesprochen hast, du bist ja selber Papa und Opa auch. Was hätte dir geholfen danach?
Ach, ich glaube, einfach nur ein Gespräch, ne? Das hätte mir geholfen. Also ich habe ja so viele, viele hundert Menschen abgeholt, wo ich dann im Anschluss, du musst uns überlegen, meistens kommt ja so oder nachts oder außerhalb der ganz normalen Zeiten, dann machst du diese Überführung, versorgst den Menschen, sprich vernünftig lagern. Ganz früher war ich dann auf irgendwelchen Friedhöfen. Heute ist es ja alles bei uns im Haus. Aber du bist alleine. Du bist einfach nur alleine, ne? Und das sind dann so Sachen, bei uns ist es so, ich wusste von Anfang an, auch meinen Mitarbeitern gegenüber, ich habe immer ein offenes Ohr, da passt auch alles und ich höre mir da immer an.
Da muss man sich als Mannschaft unterstützen, ne?
Ja, da muss wir unterstützen uns gegenseitig. Aber ich muss ja sagen, ich mache das schon ein paar Jahrzehnte, ne? Und wie ich da angefangen habe, ja, ich bin halt kalte Wasser geschmissen worden, da guckst du mal, wie du klarkommst. Die Nächte, die ich schon da gesessen habe und kam einfach nicht im Schlaf rein, die sind ungezählt. Die sind ungezählt. Und das möchte ich ganz einfach den Leuten, die heute den Beruf erlernen, weil da war schon ein ziemlich steiniger Weg. Ne? Wenn du dann tagelang, du wirst wach, du siehst immer dieses Gesicht oder du riechst das und du hast dann eventuell auch ewig, sagen wir mal, vom Fernsehen, diese immer wieder gleichen Bilder. Dann meinst du, das wäre vergessen, dann kommt das Urteil. Du machst den Fernseher an, patsch, dann bist du schon wieder da. Ne? diese Flashbacks und so weiter, da habe ich aber die ersten paar Jahre richtig dran zu knabbern gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. Wie gesagt, meine Hunde, das sind meine Besten, mit denen gehe ich im Wald. Ich mache das mittlerweile schon. Also
deine Form von Therapie auch ein
bisschen. Ja. Aber manche schaffen es ja auch nicht, ne? Und ich muss sagen, ich habe auch schon richtig gute gesehen. Die sind dann auf einmal dem Alkohol zum Opfer gefallen. Das muss man leider mal sagen. Dann gibt es ja heute noch so tolle Sachen wie Drogen, Tabletten. Ich kenne aber auch Kollegen, die haben einfach Schluss gemacht. Ne? Jeder Suizid ist ein unnötiger Tod. Aber die sind so etwas von unnötig, nur weil denen nicht geholfen wurde, ne? Am Rande der Gesellschaft.
Genau, man kennt das ja teilweise auch von so Lokomotivführern, ne? Die dann leider einen Menschen, der nicht mehr leben will, da halt totfahren und die sich dann ganz oft damit auch so alleingelassen fühlen und dann irgendwann ihren Job nicht mehr ausführen.
Soldaten, ja, Klassiker. Genau. Ich hoffe wirklich für die Leute, die jetzt lernen, und die werden ja meinen Weg irgendwann auch mal gehen müssen, zumindest einen Teil davon, ich hoffe, dass die nicht so alleingelassen werden, wie mir halt passiert ist. Ne?
Ja, das ist schön, was du da gesagt hast, weil ich finde auch in der Zeit, in der ich dich jetzt kennenlernen durfte und deinen Beruf und das, was ich da gesehen habe, obwohl ich ja selber da gar keinen Kontakt zu Angehörigen hatte, aber nach alledem, was du erzählt hast, ist für mich der Eindruck hängen geblieben, als Bestatter ist man, obwohl es bei dir eben um den Tod geht, bist du dem Sinn des Lebens so nah, finde ich.
Ja.
Ne? Weil man sieht es den Menschen an. Da kommt plötzlich eine ganz andere Tiefe zum Vorschein. Es geht um die wirklich wichtigen Dinge, die vielleicht im Leben noch geregelt werden sollen, weil man gerade weiß, ein Angehöriger ist gestorben. Die Banalitäten lassen nach. Ja, also dieses ganze Grundrauschen, womit wir den lieben langen Tag zu tun haben, was uns in den Medien, sozialen Medien auf den Senkel geht, das wird alles so wunderbar belanglos, sage ich mal, wenn es darum geht, dass ein Leben einfach auch endet. Und dass man das würdevoll zelebriert. Das finde ich das Wertvolle an eurem Beruf. Und gleichzeitig habe ich so einen wahnsinnigen Respekt davor, weil ich denke, ihr werdet in Situationen geschmissen, immer so ungefiltert, auch dann ohne Vorwarnung im Zweifel, auch wenn ihr ja wisst, was ihr da tut. So wie du sagst, du wirst angerufen und das heißt, hier hat es eine brutale Tat gegeben. Es geht hier um zwei kleine Kinder, die irgendwie abgeholt werden müssen.
Das hast du früher noch nicht gesagt.
Das ist ja fürchterlich.
Hast
das
du
ist ja
nicht
ja genau, da bist du einfach nur gerufen worden, komm bitte zur Adresse so und so und dann geht's los. Jetzt wird ein Seelsorger sagen, aber das ist doch gar kein Problem. Der Volker kann mich jederzeit anrufen. Ich glaube, aber was du auch meinst ist, das muss umgekehrt
auf die Leute
laufen.
Zugehen.
Exakt, es muss umgekehrt sein, ne?
Ja, genau. Weil wenn du in so einer Mühle, das ist mir ja passiert, wenn du in so einer Mühle reinrutschst, dann ist ja so ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Und irgendwann fängst du an, die Ruhe zu genießen. Du kannst das nicht mehr hören. Ne? Auch hier im Privatleben habe ich mich ja in den letzten Jahren sehr stark zurückgezogen, aus dem gleichen Grund, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn ich die Wehwehchen der Gesellschaft höre teilweise, ne? Oh, da ist da und da die Butter um 3 Cent gestiegen. Wenn man sich dann sowas anhört, dann denke ich immer, ja, Leute, ist hier Wichtigeres. Kümmere dich mal lieber vielleicht um die Nachbarin, die ist nämlich gerade Witwe geworden. Frag dir doch einfach mal, wie es dir geht. Und dann ist auch so was, bis im Laufe der Jahre dahin gebracht hat, erst recht, wo ich die jungen Leute da ausbilde, die brauchen Hilfe. Vorab, aktiv, muss man ihr schon hinbringen.
Man muss sie darauf hinweisen, ne? Was sie da ein Stück weit erwartet. Und
das mache ich aber ungeschont. Ne? Wenn ich mit denen Schule habe, mache ich das ungeschont. Denen sage ich dann aber auch direkt, wo es lang geht und wo sie Hilfe bekommen können. Nur leider Gottes ist das gar nicht meine Aufgabe. Das müsste von außen, ne? An so einer Unfallstelle, da muss schon direkt einer stehen und sagen, was ist los, mein Mädchen oder meine Jungen, je nachdem, was machen ja mittlerweile mehr Frauen wie Männer, die müssen noch aufgefangen werden. Und zwar bevor irgendwas Schlimmes passiert ist. Die müssen noch vorbereitet werden. Und ich habe festgestellt, dass die Leute auch gar nicht mehr so offen mit dem Thema umgehen können. Wenn ich schon mal so Vorträge halte und denen dann mal ein paar Bilder des Todes erzähle, wie da man an so einem Ort aussieht, der Geruch, und was man da zu sehen und zu hören kriegt, da habe ich schon gestandene Menschen gehört, die gesagt haben, boah, hör auf, mich gruselt. Das mache ich aber schon fast 40 Jahre. Mich gruselt das nicht mehr.
Also, ich finde, das ist ein schönes Plädoyer hier zum Schluss dafür, dass eben auch Bestatter durchaus mal die Seele gestreichelt bekommen müssen, beziehungsweise da geht es ja um deutlich mehr, es geht ums Zuhören, wie du gesagt hast, und um wirklich darum, dass sich um euch dann auch ein Stück weit gekümmert wird. Das ist natürlich so, das ist auch wieder, finde ich, eine gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass man da den Blick schärft und da stärker hinguckt.
Ja. Da bin ich aber meiner Frau dankbar. Die hat es immer gesehen.
Ja.
Das ist mein Hafen. Ja, genau, ne? Mein drum darf die auch bestimmen, wo wir hinfahren und vor allem, wie wir fahren.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Urlaub.
Ja, danke.
Volker sagt, er nimmt das Equipment mit. Mal gucken, ob wir es noch schaffen, in der Zeit eine Folge aufzunehmen. Ich wühle mich derweil ein bisschen weiter durch unseren Umzug. Der zieht sich noch ein paar Wochen. Das werdet ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, zwischendurch dann immer mal noch erfahren, wie es da steht. In der letzten Folge hatten wir es doch über tragische Todesfälle im Haushalt. Ich werde auf jeden Fall Acht geben, wenn ich da im neuen Häuschen...
Keine Fensterputzen,
nicht
nach draußen.
So, an dieser Stelle zum Schluss noch für euch der Hinweis. Unser neuer Instagram-Account wartet auf euch. Den findet ihr unter kein bisschen totenstill. So heißt unsere Seite auf Instagram. Ihr dürft uns gerne folgen für ordentlich Content, Fotos. Wir haben schon einiges draufgeladen und der Volker hat sich auch ein bisschen Equipment zugelegt und will demnächst auch noch mal ein bisschen filmen. Da sind wir auch schon ganz gespannt drauf.
Ja, ja.
Es wird also immer mal wieder zwischendurch was eintrudeln und von uns wird es natürlich auch immer mal wieder eine neue Folge geben. In diesem Sinne, wir wünschen euch alles Gute und sagen Tschüss, bis bald.
Tschüss, bis bald und passt auf euch auf.